Ein Einblick in das Leben von Srila Bhaktivinoda Thakur. Namo Bhaktivinodhaya Satchit Ananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrerbietungen Srila Satchit Ananda Bhaktivinoda Thakur. Er ist die Verkörperung der transzendentalen Energie Sri Chaitanyas und ein strikter Nachfolger der von Srila Rupa Goswami angeführten Goswamis. Srila Satchit Ananda Bhaktivinoda Thakur, 1838 bis 1914, war mit Sicherheit eine der herausragendsten Persönlichkeiten des modernen Vaishnavatums sowie der gesamten indischen Religionsgeschichte der Neuzeit. Sein Leben war gekennzeichnet durch unablässiges Tätigsein und unermüdlichen Einsatz im Dienste Sri Krishnas, die höchste Persönlichkeit Gottes. Er hat der Vaishnava-Welt solch große Dienste erwiesen, dass sich sein eindrückliches Lebenswerk nur noch mit der Hinterlassenschaft Sri Chaitanya Mahaprabhus und der sechs Goswamis von Vrindavan vergleichen lässt. Aus diesem Grunde wurde er von seinen Biografen auch schon als der siebte Goswami bezeichnet. Seine einzigartigen Neuerungen und spirituellen Errungenschaften sowie sein beeindruckendes Schriftwerk setzten im Indien des 19. Jahrhunderts neue Maßstäbe und bewirkten, dass man auch in intellektuellen und gesellschaftlich hochstehenden Kreisen die Lehren Sri Chaitanyas wieder ernst nahm und wertschätzte. Der historische Hintergrund. Um Srila Bhaktivinoda Thakurs Beitrag für die Geschichte des Vaishnavatums richtig einschätzen zu können, ist es erforderlich, dass wir uns vergegenwärtigen, in welch degenerierter Verfassung sich die Chaitanya-Tradition zu seiner Zeit befand. In den Jahrhunderten nach Sri Chaitanya, 1486 bis 1534, geriet die Bhakti-Bewegung, die er ins Leben gerufen hatte, immer mehr in Verfall, und um die Mitte des 19. Jahrhunderts herum hatte sie ihren Tiefpunkt erreicht. Einerseits mangelte es ihr an gelehrten Führern, welche die philosophischen und theologischen Grundsätze der Lehren Sri Chaitanyas in überzeugender Weise darzustellen vermochten und die seine Bewegung über die Ebene einer Volksreligion erheben konnten. Andererseits war das gelebte Vaishnavatum aufgrund der Unwissenheit und Kulturlosigkeit gewisser Individuen und angeblicher Schülernachfolgen bei der allgemeinen Öffentlichkeit in Ungnade gefallen und wurde von vielen nur als billige Ausrede für skrupellose Bettler betrachtet, die versuchten, auf Kosten der Gesellschaft ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dies alles hatte zur Folge, dass nur wenige gebildete Leute das Gaudiya Vaishnavatum ernst nahmen. An diesem kritischen Punkt in der Geschichte der Gaudiya Vaishnavas griff Srila Bhaktivinoda Thakur ein. Aus seiner reinen Gottesliebe heraus machte er es sich zur Lebensaufgabe, die damals nur noch in den Seiten der Veden, der Upanishaden, der Puranas, des Srimad Bhagavatam und der Bhagavad Gita verborgene Vaishnava-Philosophie erneut ans Tageslicht zu bringen und der Verehrung von Sri Sri Radha Krishna und Sri Chaitanya Mahaprabhu wieder den ihr gebührenden Platz zu verschaffen. Es ist seinem beispiellosen Einsatz im Dienste Sri Krishnas sowie seinen zahlreichen in einfacher und für alle Menschen leicht verständlicher Sprache verfassten Schriften zu verdanken, dass sich die Welt nun wieder an dieser tiefgründigen Philosophie erfreuen kann. Denn durch seine Worte und durch seinen vorbildlichen Charakter bewirkte er sozusagen im Alleingang, dass sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Indien allmählich wieder ein Kern von gelehrten und ernsthaften Vaishnavas heranbildete, welche die Philosophie und Praxis des Krishna-Bewusstseins wieder angemessen repräsentierten. Daran hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert, und die auf diese Weise von Srila Bhaktivinoda Thakur wiederbelebte Gaudiya Vaishnava-Tradition hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts durch die Bemühungen seiner Nachfolger zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Kindheit und Jugend in Bengalen. Srila Bhaktivinoda Thakur wurde am 2. September 1838 im altehrwürdigen Dorf Birnaga im Bezirk von Nadia, Westbengalen, als der dritte Sohn von Ananda Chandra Datta und seiner Frau Jagat Mohini Devi geboren und bekam den Namen Kedaranath, ein Name Shivas. Obwohl Kedaranath Datta in besten Verhältnissen aufwuchs, beide Eltern stammten aus wohlhabenden und angesehenen Familien, wurde er schon früh in seinem Leben immer wieder mit Schwierigkeiten und Krankheiten konfrontiert. Da sein Vater während seiner ersten Lebensjahre in Orissa beschäftigt war, verbrachte er seine Kindheit im Hause seines Großvaters mütterlicherseits, eines aristokratischen Großgrundbesitzers in Birnaga. Dort besuchte er später auch die Grundschule. Als er etwa 10 Jahre alt war, wurden die Familien beider Elternteile von schwerem Unglück heimgesucht und verloren große Teile ihres Besitzes. Diese Vorfälle sowie auch der frühe Tod seines Vaters im darauffolgenden Jahr hatten zur Folge, dass der junge Kedaranath bereits im zarten Kindesalter begann, über die Vergänglichkeit materieller Güter und über den Sinn des Lebens nachzudenken und sich mit religiösen und spirituellen Themen zu beschäftigen. Als er 12 war, arrangierte seine Mutter die Vermählung mit einem 5-jährigen Mädchen aus Ranagat namens Shayamani, Tochter des Matusudan Mahashai. Sie erhoffte sich von dieser Verbindung, dass sie die bedrohliche finanzielle Situation der Familie aufbessern würde. Obwohl vereinbart worden war, dass das Paar erst im Erwachsenenalter zusammenleben würde, wurde bereits jetzt eine feierliche Hochzeitszeremonie abgehalten. Als Kedaranath 14 Jahre alt war, wurde die Familie von seinem Onkel mütterlicherseits, dem berühmten Bengali-Dichter Kashi Prasad Ghosh, besucht, der als Journalist und Herausgeber in Kalkutta tätig war. Dieser Onkel prüfte die Englischkenntnisse seines jungen Neffen und war beeindruckt von dessen außergewöhnlicher Intelligenz. Und die Tante schlug vor, den Jungen nach Kalkutta zu schicken, damit er seine Studien dort an besseren Schulen fortsetzen könne. So zog der junge Kedaranath in das Haus seines Onkels, wo er Zugang zu den akademischen und literarischen Kreisen der Kalkutta-Gesellschaft fand. Im Jahre 1856, also im Alter von 18, wurde er in die von britischen Gelehrten geführte Hindu School, dem Vorläufer der späteren Universität von Kalkutta, aufgenommen, wo er mit der abendländischen Geisteswelt bekannt gemacht wurde. Er beschäftigte sich mit Sprachen und mit der antiken Geschichte Europas und vertiefte sich vor allem auch in das Studium der Bibel und des Korans, sowie in die Werke englischer Philosophen und Theologen. Aus den Aufzeichnungen, die aus jener Zeit vorliegen, wird ersichtlich, dass er sich in dieser Lebensphase mehr zu der christlichen Theologie hingezogen fühlte, als zu den damals vorherrschenden hinduistischen Strömungen, die allesamt ein monistisches, atheistisches Weltbild vertraten. Bereits zu dieser Zeit begann er, poetische Werke zu verfassen, was die Aufmerksamkeit seiner Lehrer und des Schulvorstehers erweckte und dem jungen Studenten einen guten gesellschaftlichen Ruf einbrachte. Im Jahre 1857, als seine Frau 12 Jahre alt war, bat sie ihn inständig um die Erlaubnis, mit ihm in Kalkutta zu leben. Daraufhin mietete Kedaranath seine erste eigene Wohnung, in die er zusammen mit seiner Mutter und seiner jungen Frau zog. Einige Versuche aus jenen Jahren, sich in der Welt des Handels und der Finanzen zu bewähren, machten deutlich, dass es für einen Mann mit seinen hohen moralischen Prinzipien schwierig sein würde, sich in der Geschäftswelt zu behaupten. Und so wurde ihm empfohlen, eine Laufbahn als Lehrer einzuschlagen. Im Jahre 1858, kurz nach Beendigung seiner Schulzeit in Kalkutta, wurde er ersucht, beim Tode seines Großvaters väterlicherseits anwesend zu sein. Dieser Großvater namens Rajawal Labhadatta war in der Gesellschaft Kalkuttas eine hochgeachtete Persönlichkeit gewesen, hatte sich jedoch später an einen einsamen Ort in Orissa zurückgezogen, um im Einklang mit den vedischen Prinzipien die letzten Jahre seines Lebens als Asket zu verbringen. Da er mit höheren Wesen innerhalb des Kosmos in Kontakt stand, besaß er die Fähigkeit, zukünftige Geschehnisse vorauszusagen, weshalb er auch wusste, wann der Zeitpunkt seines Todes eintreten würde. So kam es, dass Kedaranath zugegen sein konnte, als diese große Seele ihren Körper verließ, um ihre Reise fortzusetzen. Kurz vor seinem Tode hatte ihm der Großvater den Auftrag erteilt, sämtliche bedeutenden Tempel und Ashrams im Staate Orissa zu besuchen. Und so machte er sich, nachdem er sich um die Bestattungsrituale gekümmert hatte, auf zu dieser traditionellen Pilgerreise zu Ehren seines verstorbenen Großvaters. Da er von diesem auch ein kleines Grundstück geerbt hatte, siedelte er sich danach zusammen mit seiner Mutter und seiner Frau in Cuttack in Orissa an. Die Anfänge in Orissa und Bengalen. Im Mai des Jahres 1859 bestand er in Puri die Abschlussprüfung seiner Lehrerausbildung. Bereits im März 1860 wurde ihm die Stelle als Direktor einer Schule in Bhadrak angeboten. So zog er mit seiner Familie von Cuttack nach Bhadrak, wo er für den Staat Orissa erstmalig das Englische als Schulsprache einführte. Während seiner Zeit in Bhadrak veröffentlichte er, als Folge seiner Pilgerreise, ein kleines Buch über die wichtigsten Tempel in Orissa. Darin erwähnte er auch einen Ashram, der sich in seinem Familienbesitz befand. Es gibt ein kleines Dorf namens Jyotimangalpur im Landbezirk von Cuttack und ich bin der Besitzer dieses Dorfes, schrieb er. In diesem Dorf befindet sich ein religiöses Haus, das von meinen Vorfahren mietfrei den Sadhus zur Verfügung gestellt wurde. Der jetzige Vorsteher dieser Einrichtung hat es allerdings völlig vernachlässigt, solche Sadhus als Gäste aufzunehmen, wenn sie in regnerischen Nächten dort gelegentlich um Zuflucht baten. Dies kam mir zu Ohren und ich sprach dem Vorsteher eine ernste Drohung aus, dass ihm seine Ländereien kompromisslos entzogen würden, falls weiterhin Beschwerden über seine Ungastlichkeit zu mir dringen würden. Dieser Vorfall aus dem Jahre 1860 sollte wegweisend für die zukünftige Laufbahn Kedaranath sein. Im selben Jahr wurde auch sein erster Sohn geboren, der den Namen Anadar erhielt. Im Dezember 1860 erhielt Kedaranath einen verlockenden Lehrauftrag in Midnapur. Und so zog er abermals um. In Midnapur schloss er sich einem literarischen Zirkel an und versammelte auch erstmals eine kleine Gruppe von Anhängern und Studenten um sich. Gegen Ende des Jahres 1861 wurde seine erst 16-jährige Frau plötzlich schwer krank. Sie verstarb binnen kürzester Zeit und ließ ihren Mann mit einem noch nicht einmal einjährigen Kind zurück. Da seine alt gewordene Mutter der Aufgabe, das Kind großzuziehen, nicht mehr gewachsen war, heiratete Kedaranath nur 3 Monate nach dem Tode seiner ersten Frau erneut. Seine Braut war ein Mädchen namens Lalita, Tochter von Ganyamanya Rai aus dem Dorf Jagpur. Sie besaß einen gütigen, friedvollen Charakter und wurde später unter dem Namen Srimati Bhagavati Devi als ernsthafte Vaishnavi und als treue Dienerin und Assistentin ihres Mannes bekannt. Aus beruflichen Gründen kehrte Kedaranath nach Bengalen zurück, wo er 1863 seine ersten Bengali-Gedichte veröffentlichte, die ihm viel Lob und Anerkennung einbrachten. Darüber hinaus publizierte er auch erste philosophische Schriften in englischer Sprache. Seine nächste Anstellung erhielt er als Beamter am Gerichtshof von Chuadanga. Er bekleidete dieses Amt 1,5 Jahre lang, während er gleichzeitig auf autodidaktischem Wege Rechtswissenschaften studierte. 1864 wurde seine erste Tochter geboren und ein Jahr später, er war inzwischen 27 Jahre alt und hatte seine juristischen Prüfungen bestanden, wurden ihm gleich 3 verschiedene interessante Stellen angeboten, wie es sein Großvater kurz vor seinem Tode vorausgesagt hatte. Er entschied sich für den angebotenen Regierungsposten als Gerichtsbeamter, zunächst in Champaran, ab 1868 dann in Dinajpur. So begann seine über 25-jährige Laufbahn im öffentlichen Dienst. Von 1866 bis zu seinem Rücktritt im Jahre 1894 war er ununterbrochen in verschiedenen Funktionen als Regierungsbediensteter tätig. Zunächst als Verwaltungsbeamter, später als Gerichtsbeamter mit richterlichen Befugnissen. Neben seiner täglichen Arbeit wandte er jedoch stets viel Zeit für seine Studien und für seine Schreibarbeiten auf. So lernte er neben seiner Muttersprache Bengali und den Sprachen Sanskrit, Oriya und Englisch, die er zu diesem Zeitpunkt bereits beherrschte, zudem auch Persisch und Urdu, um die philosophischen und religiösen Texte dieser Traditionen im Original lesen und übersetzen zu können. Ganz besonders fasziniert wurde er jedoch von der Vaishnava-Philosophie, mit der er durch einen Lehrerkollegen 1868 erstmals in Berührung gekommen war. Dieser hatte ihm jeweils eine Ausgabe des Sri Chaitanya Charitamrita und des Srimad Bhagavatam übergeben. Vaishnava-Schriften, von denen er zuvor zwar bereits gehört, die er jedoch nie in die Hände bekommen hatte. Er las beide Bücher aufmerksam durch, worauf sich in ihm angesichts der überwältigenden Fülle ihres theologischen und spirituellen Gehaltes ein tiefer Sinneswandel vollzog. Er beschloss, sich nicht nur für die intellektuelle Erhaltung der Chaitanya-Tradition einzusetzen, sondern auch öffentlich für sie einzutreten und ihr wieder das gebührende Ansehen als lebendige Religion zu verschaffen. So wurde innerhalb kürzester Zeit seine erhabene Stellung als ewiger Gefährte Sri Chaitanyas offenbar und er entwickelte starke Gefühle für den hingebungsvollen Dienst Sri Krishnas. Bereits 1868 im selben Jahr veröffentlichte er ein Bengali-Gedicht mit dem Titel Satchit Ananda Prema Lankara. Und seit dieser Zeit wurde er unter dem Namen Satchit Ananda, die Verkörperung von Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit, bekannt. Im Jahre 1869 hielt er im Rahmen einer philosophischen Zusammenkunft mit Tausenden von erlauchten Teilnehmern aus allen Gebieten des damaligen intellektuellen Lebens einen historischen Vortrag über das Srimad Bhagavatam mit dem Titel Das Bhagavatam, seine Philosophie, seine Ethik und seine Theologie. Er war ein befähigter Redner und er verstand es in mehreren Sprachen, selbst große Zuhörerschaften zu fesseln und zu überzeugen. In diesem brillanten Vortrag kritisierte er offen die sektiererischen Tendenzen innerhalb des damaligen Hinduismus und plädierte für einen toleranteren und respektvolleren Umgang, sowohl zwischen den einzelnen Schulen des Hinduismus als auch mit anderen Religionsformen wie dem Christentum oder dem Islam. Er war zeitlebens ein Gegner von engstirnigem, sektiererischem oder rassistischem Denken. Und es war sein großer Wunsch, eines Tages alle Religionen der Welt unter dem Banner des gemeinsamen Lobpreisens der heiligen Namen Gottes vereint zu sehen. In seinem Vortrag erinnerte er die Welt zudem daran, welch wunderbar verborgene Schätze jede einzelne Seite des Srimad Bhagavatam beinhaltet. Und er empfahl allen philosophisch und religiös interessierten Menschen, dieses einmalige Schriftwerk gründlich zu studieren. Seit der Zeit jenes Vortrages bekam Kedaranath auch den Ehrentitel Thakura. Als Richter in Jagannath Puri. Etwas später, nachdem ihm seine Frau einen weiteren Sohn namens Radhika Prasad geboren hatte, bat der Thakur um eine Versetzung nach Puri, die ihm gewährt wurde. In Puri hatte er die Gelegenheit, tagtäglich den berühmten Tempel Sri Jagannaths zu besuchen, und seine Zuneigung und Liebe zum Herrn wurde mit jedem Tag größer. Bald wurde er von der britischen Regierung auch mit der Aufsicht der Tempelangelegenheiten betraut. Dank seinem entschlossenen Einsatz konnten die zahlreichen Amtsmissbräuche eingedämmt werden und die Zeit der Bogeopferungen wurde bis zu jener äußersten Pünktlichkeit geregelt, für die der Jagannath-Tempel in Puri noch heute berühmt ist. Sein dritter Sohn hieß Kamala Prasad und wurde während seines ersten Jahres in Puri geboren. Eine besondere Aufgabe kam dem Thakur im Jahre 1872 zu, als er beauftragt wurde, einem bekannten Yogi namens Bhikshena das Handwerk zu legen, welcher sich damit rühmte, eine Inkarnation Mahavishnus zu sein und der das Volk in Aufruhr versetzt hatte. Dieser Yogi lebte mit seinen Anhängern in einem Dschungel in der Nähe von Bhuvaneshwar und hatte sich dort einen Tempel zu seiner eigenen Verehrung errichten lassen. Er verfügte über verschiedene faszinierende Fähigkeiten, die er sich durch harte Entsagung und magische Praktiken angeeignet hatte. So konnte er sich beispielsweise in ein Feuer lehnen, ohne verbrannt zu werden. Er vermochte, die Gedanken anderer Menschen zu lesen. Er konnte unheilbar Kranke wieder gesund machen und Feuer aus seinem Kopf hervorschießen lassen. Zwei seiner Anhänger behaupteten auch, sie seien Inkarnationen der Guna-Avatares, Shiva und Brahma. Bhikshena hatte überall verkünden lassen, dass er an einem bestimmten Tag, den er mit Datum nannte, Indien aus der Kolonialherrschaft des British Empire befreien werde, indem er in seiner vierarmigen Form als Mahavishnu erscheinen, alle europäischen Kolonialherren einschließlich des englischen Vizekönigs töten und den wahren Dharma wieder einführen werde. Außerdem ließ er verlauten, dass er in einer bestimmten Vollmondnacht einen Rasatanz abhalten werde, um der Welt zu beweisen, dass er der alleinige Genießer aller Frauen sei. Da Bhikshena mit Hilfe seiner yogischen Kräfte einige Kranke geheilt hatte, begannen viele ihm Glauben zu schenken, und so gelang es ihm, einige der Frauen der führenden Bürger der Stadt zu unzulässigen Beziehungen zu verführen. Daraufhin erstattete die nationale Regierung Anzeige gegen ihn und leitete das Ermittlungsverfahren ein. Als sich die Ermittlungen außerordentlich schwierig erwiesen, wurde der inzwischen berühmt gewordene Thakur beauftragt, die Leitung des Verfahrens zu übernehmen. Er wagte sich persönlich in die Höhle des Löwen und stellte Bhikshena zur Rede. Der Yogi versuchte, ihn durch allerlei magische Zaubertricks zu beeindrucken, was ihm allerdings nicht gelang. Im Verlaufe des ausgedehnten Ermittlungsverfahrens, das in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregte, fand der Thakur in unzähligen Befragungen unter der eingeschüchterten Bevölkerung heraus, dass dieser skandalöse Yogi ein Hochstapler und Missetäter der schlimmsten Sorte war. So beschloss er, ihn verhaften zu lassen. Und er verhängte über ihn eine gerichtliche Strafverfügung. In Begleitung von über 100 bewaffneten Polizeibeamten begab er sich zu Bhikshenas Ashram und forderte diesen auf, mit ihm nach Puri zu kommen. Voller Zorn ließ der Yogi aus seinen langen, strähnigen Haaren lodernde Flammen und aus seinen Augen Feuerfunken hervorschießen. Damit konnte er zwar die Polizeibeamten einschüchtern, nicht aber den Thakur, der ihn kurzerhand auf einen Ochsenwagen verfrachtete und ihn in Puri einsperren ließ. In der Gerichtsverhandlung gegen Bhikshena führte der Thakur persönlich den Vorsitz und der Yogi wurde jeden Tag verhört. Nach dem 5. Tag warnte er den Thakur, ihn unverzüglich freizulassen, ansonsten werde er ihn ins Verderben stürzen. Als dieser am Abend nach Hause kam, fand er seine 7-jährige Tochter schwer erkrankt vor. Sie verlor ständig das Bewusstsein. Und erfolglos betreuten mehrere Ärzte das Kind die ganze Nacht hindurch. Als sie sich am Morgen wieder besser fühlte, flehte die Frau des Thakurs ihren Mann an, er möge den Yogi doch bitte freilassen, bevor dieser noch größeres Unheil anrichte. Der Thakur aber ließ sich nicht auf die Erpressungsversuche des Yogi ein und blieb unerbittlich. Nach dem 17. Tag der Verhandlung, als sich das Gericht zur letzten Beratung zurückzog, sprang Bhikshena wutentbrannt auf und brüllte den Thakur an. »Genügt dir das, was bei dir zu Hause passiert ist, noch immer nicht? Wann wirst du endlich zur Vernunft kommen und erkennen, dass ich der höchste Herr bin? Der Tag meiner Verurteilung wird dein Todestag sein. Eine fürchterliche Strafe erwartet den, der einen Avatar missachtet.« Als der Thakur an diesem Abend nach Hause kam und sein Richtergewand auszog, verspürte er an seiner rechten Seite plötzlich einen starken, stechenden Schmerz. Dieser Schmerz wurde so heftig, dass er am folgenden Tag auf einer Sänfte zum Gerichtsgebäude getragen werden musste. Obwohl sich dort nahezu 1000 Anhänger des gefangenen Yogi versammelt hatten und tosende Sprechchöre bildeten, und obwohl der Thakur körperlich so geschwächt war, dass er kaum gehen konnte, verkündete er sein endgültiges Urteil. Bhikshena wurde der politischen Verschwörung für schuldig befunden und zu 20 Monaten Haft und Zwangsarbeit verurteilt. Als dieser abgeführt wurde und die Schmerzen des Thakur anhielten, ordnete dieser an, man solle dem Verurteilten die langen Haare abschneiden, denn es war ihm bekannt, dass viele Yogis ihre geheimnisvollen Kräfte in ihren Haaren konservieren. So wie ihm die Haare abgeschnitten worden waren, sank Bhikshena kraftlos zu Boden und war außerstande, auch nur einen Schritt zu tun. In diesem Moment spürte der Thakur, wie auch die Schmerzen aus seinem Körper wichen. Der entwaffnete Yogi wurde auf einer Bahre weggetragen und der Thakur begab sich nunmehr wieder wohlauf, zufrieden nach Hause. Nach 3 Monaten wurde Bhikshena vom Gefängnis in Puri ins Zentralgefängnis von Medinapur überstellt, wo er im Jahre 1873 freiwillig Gift nahm und verstarb. Diese Begebenheit macht eines deutlich. Obwohl der Yogi tatsächlich im Besitz von übernatürlichen Kräften war, musste er sich bei der direkten Konfrontation der Entschlossenheit und spirituellen Stärke des Thakur unterwerfen, da seine eigenen Kräfte nur die Folge nicht spiritueller, schwarzmagischer Praktiken gewesen waren. Der Fall Bhikshena brachte dem Thakur in ganz Orissa weitere Berühmtheit ein. Immer wieder erschienen ähnliche Hochstapler und Betrüger auf der Bildfläche, die behaupteten, irgendwelche göttlichen Inkarnationen zu sein und die unter der leichtgläubigen Volksmasse Verwirrung stifteten. Immer wieder wurde der Thakur gebeten, in solchen Fällen einzuschreiten, und sie alle mussten sich schließlich geschlagen geben. Als Richter war er absolut unbestechlich und unparteiisch. Er schreckte auch nicht davor zurück, selbst Persönlichkeiten in höheren Positionen zu bestrafen, wenn sie im Unrecht waren. So zum Beispiel im Jahre 1874, als der König von Puri mehr als 8000 Rupien aus dem Besitz des Jagannath-Tempels veruntreut hatte. So wie der Thakur davon erfuhr, legte er die Strafe fest und zwang den König, Sri Jagannath fortan täglich 52 Mal Boga-Speisen darzubringen. Dadurch erschöpften sich die finanziellen Reserven des Königs bald, und voller Zorn beschloss er, den Thakur als Rache ermorden zu lassen. Da dieser in der Öffentlichkeit inzwischen jedoch sehr populär und angesehen war, konnte der König seinen heimtückischen Plan nicht auf offener Straße ausführen. Er organisierte daher heimlich ein aufwendiges Feueropfer mit 50 Brahmanas, durch deren Fluch der Thakur getötet werden sollte. Als nach 30 Tagen die letzte Ghee-Opferung ins Feuer geschüttet und das letzte Mantra ausgesprochen wurde, sollte der Thakur sterben. Aber durch höhere Fügung hauchte stattdessen der geliebte, einzige Sohn des Königs im Palast sein Leben aus. Auch dieser Vorfall bezeugte die unbezwingbare spirituelle Kraft des Thakur, der stets von Sri Krishna persönlich begleitet und beschützt wurde. Während seines Aufenthaltes in Jagannath Puri verfasste der Thakur weitere Bücher, beispielsweise Anmerkungen zu den Vedanta Sutras, die zusammen mit den Kommentaren von Baladev Vidyabhushana herausgegeben wurden. Überhaupt begann jetzt die Zeit seiner erstaunlichen, immensen Schreibarbeit, der er sich neben seinen anspruchsvollen beruflichen Verpflichtungen täglich mehrere Stunden widmete. Immer darauf bedacht, jeden Augenblick dem Dienste Sri Krishnas zu weihen, folgte er über viele Jahre hinweg einem strikten und entsagungsvollen Tagesplan, den er mit Hilfe seiner Taschenuhr konsequent einhielt und der gemäß den Angaben seines Sohnes Lalita Prasad so aussah. 20 bis 22 Uhr, Schlaf, nur 2 Stunden. 22 bis 4 Uhr, Schreibarbeit an seinen philosophischen Abhandlungen und Liedern. 4 Uhr bis 4.30 Uhr, kurze Ruhepause. 4.30 Uhr bis 7 Uhr, Japa-Meditation über den heiligen Namen Sri Krishnas. 7 Uhr bis 7.30 Uhr, Korrespondenzarbeit. 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr, Studium der Vaishnava-Schriften oder ab 8.30 Uhr Empfang eventueller Besucher. 9.30 Uhr bis 10 Uhr, Morgentoilette und Frühstück, in der Regel einen halben Liter Milch, 2 Chapatis, ein wenig Obst. 10 Uhr bis 13 Uhr, Dienst am Gerichtshof. 13 bis 14 Uhr, Ruhepause zu Hause mit Mittagessen. 14 bis 17 Uhr, Dienst am Gerichtshof. 17 bis 19 Uhr, Arbeit an seinen Übersetzungen vom Sanskrit ins Bengali. Und 19 bis 20 Uhr, Abendtoilette und Prasadam. In der Regel wiederum einen halben Liter Milch, 2 Chapatis und ein wenig Reis. Von den 24 Stunden des Tages verbrachte er also lediglich 3,5 Stunden mit Schlafen. Der Erfüllung weiterer körperlicher Grundbedürfnisse überließ er rund 1,5 Stunden. Und exakt 6 Stunden täglich widmete er seinem Berufsleben. Er betrachtete seine Arbeit am Gerichtshof nicht als den zentralen Inhalt seines Lebens, sondern als eine gesellschaftliche Pflicht, die er so kompetent und zuverlässig wie möglich erfüllte. Zu Hause widmete er sich sofort wieder seinem hingebungsvollen Dienst. Als Richter im Auftrag der britischen Kolonialregierung musste er sich in einen langen Mantel und Hosen kleiden. Um den Hals trug er jedoch stets 6 Reihen großer Tulasi-Perlen, wie es die Gaudiya Vaishnavas seit Jahrhunderten zu tun pflegten. Einmal im Monat rasierte er sich zudem gemäß der Vaishnava-Tradition den Kopf kahl, ohne sich darum zu kümmern, was die Leute darüber dachten. Er war dafür berühmt, in seinen Urteilssprüchen gerecht, unnachgiebig und sehr zügig zu sein. Niemals duldete er Verzögerungen durch irgendwelche Ausflüchte. Am meisten verwundert über seine Arbeitskapazität und Effizienz waren die Rechtsanwälte und die Engländer. In der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr pflegte der Thakur in der Regel 30 bis 50 Fälle anzuhören und zu beurteilen. Für die Anhörung, für die andere Beamte im Durchschnitt eine halbe Stunde brauchten, benötigte er höchstens 5 Minuten. Weitere 2 Minuten dauerte es, bis er ein detailliertes Urteil samt Begründung verfasst hatte. Nach seiner kurzen Mittagspause, die er stets in seinem eigenen Hause zubrachte, wiederholte sich in den 3 Dienststunden des Nachmittags derselbe Ablauf mit 9 Fällen. Insgesamt wendete der Thakur pro Tag also rund 11 Stunden für körperliche Tätigkeiten und für seinen Broterwerb auf. Von den verbleibenden 13 Stunden des Tages gehörten etwa 4,5 der morgendlichen Japa-Meditation und dem Studium der heiligen Schriften, sowie weitere 8,5 Stunden seiner unermüdlichen Schreibtätigkeit. Auf diese Weise entstand zwischen seinem 12. und seinem 70. Lebensjahr ein Gesamtwerk von rund 100 autoritativen spirituellen Schriftwerken in Englisch, Bengali, Oriya und Sanskrit. Darüber hinaus verfasste er hunderte von Gedichten und Liedern. Neben alledem war der Thakur auch ein verantwortungsbewusster und vorbildlicher Familienvater. Er hatte insgesamt 3 Töchter und 7 Söhne. Sein Charakter war edel, großmütig und voller guter Eigenschaften. Wer immer in seine Nähe kam, wurde von seiner Güte und Liebenswürdigkeit ergriffen. Sein Verhalten wies nicht das geringste Laster auf, und er war stets darauf bedacht, sich von oberflächlichen weltlichen Freuden fernzuhalten. Er reduzierte seine persönlichen Bedürfnisse auf das bloße Minimum und führte trotz seiner hohen beruflichen Stellung ein sehr einfaches Leben. Er war niemals eitel oder stolz, und er erhob niemals seine Stimme gegen einen anderen Menschen, wenn er nicht vollständig davon überzeugt war, dass sein Tadel zum Wohle der betroffenen Person war. Seine hervorragende Bildung verschaffte ihm den Respekt der Intellektuellen, und sein mildes, von Bhakti durchdrungenes Wesen machte ihn zum Freund der Menschen. Das Wort Schulden gab es für ihn nicht, denn er pflegte die anstehenden Zahlungen stets prompt zu erledigen. Er war zudem dafür berühmt, immer sein Wort zu halten und immer pünktlich zu sein. Man bewunderte ihn auch für seinen Mut, seine Unerschrockenheit und sein aufrichtiges Bestreben, seinem Nächsten Gutes zu tun. Dies sind nur einige der herausragenden Eigenschaften, im makellosen Charakter von Srila Bhaktivinoda Thakur. Im Jahre 1874 wurde ihm in Puri sein vierter Sohn geboren, den er Bimal Prasad nannte. Dieser Bimal Prasad wurde später als Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bekannt und führte die Mission seines Vaters nach dessen Verscheiden weiter. Er wurde auch der spirituelle Meister von Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada und er gilt heute als eine der erstaunlichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des neuzeitlichen Vaishnavatums.